Hallo, schön, dass ihr bei der nächsten Folge von Geschichten querbeet, einem Podcast-Angebot für Interessierte aus den Bereichen Sport, Politik, Wirtschaft und Familie, wieder mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Sebastian Schuppan, Profifußballer und Kapitän der Würzburger Kickers. Schuppi betreibt selbst erfolgreich einen Sportpodcast und war vor seiner Zeit bei den Kickers auch für Energie Cottbus, Paderborn, Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld erfolgreich am Ball. Wir quatschen heute mit Dialekt, unter anderem über Geisterspiele in der dritten Liga, über George Floyd, aber auch, wie es ist, in der Quarantänesituation Fußballer und Familienvater zu sein. Geschichten querbeet ist für euch ein Angebot, in der Corona-Zeit einfach mal kurz die Perspektive zu wechseln und Dinge, die uns im täglichen Leben interessieren und betreffen, auch aus erster Hand zu erfahren. Ich bin Martin Asmuth, durchschnittlich begabter Altherrenfußballer und Ironie an, wie so viele von uns, selbsternannter Fußballexperte. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sebastian, herzlich willkommen in meinem digitalen, in Anführungszeichen, Wohnzimmer. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, hallo erstmal und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sebastian, ich habe gelesen, dass du dich selbst als leidenschaftlicher Podcast-Hörer beschreibst und seit 2018 betreibst du gemeinsam mit Jens Umbreit Rasengeflüster, einen erfolgreichen Sportpodcast. Ihr unterhaltet euch aber, ich habe mal reingehört, nicht nur ausschließlich über Fußball und Sport. In eurer letzten Folge habt ihr zum Beispiel auch über gesellschaftlich relevante Themen gesprochen. Wie seid ihr, wie bist du auf das Thema Podcasts gekommen?
Ja, erstmal muss ich sagen, dass ich schon seit, glaube ich, 2010 oder so Podcasts höre, also weit bevor Leute überhaupt damit sich zu beschäftigen gestartet haben. Und es ist ja leider immer noch so, dass viel zu wenige wissen, was überhaupt ein Podcast ist, und viel zu wenige wissen auch, dass eigentlich jeder Podcast umsonst ist, ne? Also dieser berühmte Knopf abonnieren, der verschreckt Leute immer noch, weil sie denken, da müssen sie was zahlen oder irgendwas. Und ich glaube, wir waren ganz viel meiner Frau in Amerika, und in Amerika ist das Thema Podcast ja schon viel größer gewesen, weit bevor es nach Deutschland geschwappt ist. Und da nutzen einfach die Leute auch die langen Autofahrten zur Arbeit und Zugfahrten, Straßenbahnfahrten, U-Bahnfahrten, um eben Podcasts zu hören, weil man sich in der Zeit eben oder die Zeit ein bisschen sinnvoller nutzen kann, als einfach nur rumzusitzen. Und das habe ich übernommen, muss ich ehrlich sagen, und habe mir meine Lieblingsthemen natürlich rausgesucht. Fußball, Basketball, andere Sportpodcasts oder auch mal politische Podcasts oder Sachen, wo man sich weiterbilden kann. Und dementsprechend bin ich relativ schnell ein riesiger Fan geworden und habe eine relativ große Anzahl an Podcasts, die ich auch wöchentlich höre. Und ich finde einfach, dass der Podcast eine perfekte Möglichkeit ist, sich ein bisschen tiefer mit Sachen zu beschäftigen. Ich meine, uns Sportler kennt man immer nur von irgendwelchen Zeitungsinterviews, die oftmals viel zu kurz sind und nicht die Länge bieten, um sich überhaupt detailliert damit zu beschäftigen. Und deswegen glaube ich, dass es echt ein gutes Medium ist, um sich ein bisschen genauer zu erklären und um auch Hintergründe ein bisschen mehr offen zu legen.
Ihr liegt mittlerweile bei 82 Folgen. Welche Themen haben sich da über die Dauer ergeben?
Ja, natürlich hauptsächlich Fußball. Das ist das, wo wir uns beide am besten auskennen und was auch unsere große Leidenschaft ist. Aber wir versuchen immer wieder auch Randsportarten mit reinzunehmen, weil wir natürlich auch aus dem Sport Fußball wissen, dass, ja, dass es anderen Sportarten schwerfällt, da mitzuhalten, und dass viel zu wenig Erwähnung dafür zustande kommt in der Öffentlichkeit, und versuchen auch mal wieder besondere Leistungen hervorzuheben und unsere Leidenschaft in anderen Sportarten einfach ein bisschen auszuleben. Jens ist dann zum Beispiel ein großer NFL-Fan und ein Eishockey-Fan, und ich eher der Basketball-Fanatiker, und so überhaupt bekannte deutsche Sportler und deren Sportarten versuchen wir mal wieder zu beleuchten, aber unser Steckenpferd bleibt der Fußball, da kennen wir uns gut aus, da versuchen wir alle drei Ligen abzuarbeiten, Problemkinder anzusprechen, Leute, die gerade oder Mannschaften, die gerade abliefern, Und ja, halt so das, was Fußball Deutschland beschäftigt, darauf gehen wir eigentlich meistens ganz gut ein.
Basketball will ich ganz kurz drauf zurückkommen. Ich bin da irgendwo in den 90er Jahren bei Scottie Pippen und Michael Jordan hängen geblieben und von daher Chicago Bulls, mein Favorit. Wer ist deiner?
Ja, so ging es mir auch. So ja. ging es mir auch ganz lange. Das war so wieder mein Einstieg damals, so als kleiner 7, 8, 9-jähriger Junge. Und damals in einem zweiten Titel-Run dann quasi war, da war ich dann schon 10, 11, 12 und da hat mich Basketball fasziniert und seitdem habe ich mich eigentlich manchmal mehr, manchmal weniger beschäftigt, aber seitdem es Podcast gibt, bin ich eigentlich voll auf der Höhe, weil auch ein deutscher Podcast über Basketball, Gut Next von André Vogt, einem Journalisten und selber Basketballspieler, ist einer der erfolgreichsten, die es gibt und dementsprechend bin ich voll auf der Höhe, was Basketball angeht. Und mein Verein, ja, es klingt ein bisschen doof, aber eigentlich immer da, wo LeBron James spielt, weil ich wirklich ein großer Fan bin, weil ich schon oft in Miami war bei den Spielen von ihm damals, auch bei Finals-Spielen und da wirklich ein großer Fan seines Spiels geworden bin und dementsprechend habe ich immer ein Auge auf die Mannschaften, wo er gerade spielt.
Hast du die Biografie, also nicht von LeBron, sondern von Nowitzki gelesen?
Ich habe eigentlich alles gelesen, was Basketball war. Ich habe von Nowitzki die gelesen. Ich lese gerade von Kobe Bryant die jetzt letztens die Jordan-Doku The Last Dance auf Netflix. Ich versuche da alles.
Da bin ich auch dran.
Ja, das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Also da fühlt man sich hineinversetzt wieder in die 90er. Und ist echt eine coole Doku geworden.
Was mich überrascht hatte, und da mache ich jetzt so ein bisschen den Schwenk, war, dass ihr euch in eurer letzten Folge des Podcasts auch über George Floyd unterhalten habt. Und das ist Thema bei euch in der Sendung gewesen. Jetzt wird im Moment ja besonders in der Zeitung Seattle herausgehoben, wo Teile der Stadt in Anführungszeichen friedlich besetzt wurden und die Bürgermeisterin sich ganz offen auch gegen den US-Präsidenten stellt. Wie denkst du über die Ereignisse in den Staaten, was da gerade los ist?
Ja, also erstmal bin ich froh, dass es so hart nicht bei uns hier ist, dass wir nicht solche Verhältnisse haben, aber wir haben natürlich auch eine andere Machthaberin, möchte ich mal sagen, die weitaus empathischer vorgeht, als es Donald Trump macht und das ganze Volk nicht so spaltet und sehr große Empathie hat auch für Minderheiten und für Benachteiligte. Und da bin ich erstmal sehr froh darüber und ich denke da äußerst kritisch darüber. Ich denke, das ist jetzt mal wieder ein absoluter Fingerzeig, was auch in Amerika schon über Jahre und Jahrzehnte falsch läuft. Und es gab ja immer wieder mal solche Themen und mit dieser I Can't Breathe-Story vor ein paar Jahren, das war ja eigentlich genau dasselbe Thema, aber jetzt ist es eben übergeschwappt, auch wahrscheinlich im Zuge der Corona-Pandemie, dass die Leute noch mal weniger Geduld und Akzeptanz überhaupt für so ein Verhalten haben. Und deswegen ist da jetzt das fast zum Überlaufen gekommen. Und ich hoffe, dass es ein reinigender Prozess sein kann, der jetzt eigentlich mal nicht nur für die eine und die zwei Wochen, nachdem sowas passiert, relevant ist, sondern dass es ein generelles Umdenken gibt.
Ja, das ist ja auch Thema. Es gibt ja zahlreiche Sportler, die in Anführungszeichen jetzt Flagge zeigen und bei der aktuellen Bewegung und bei Black Lives Matters auch mit dabei sind, sich solidarisieren. Auch bei euch in der dritten Liga gab es einen entsprechenden Kniefall vor Spielbeginn im ein oder anderen Spiel, um so ein sichtbares Zeichen auch zu setzen. Inwieweit kann aus deiner Sicht da auch der Profisport vielleicht zu einer Verbesserung der Situation im Allgemeinen beitragen?
Ja, ich glaube, das Beispiel, was ich jetzt angeben werde, das wurde schon auch ein paar Mal benutzt, aber ich glaube, man kann es immer wieder nur sagen. Ich glaube, wir als Profisportler in Profimannschaften sind eigentlich ein gutes Beispiel, wie Integration vorbildlich laufen sollte, weil ich kenne es, seit ich im Profifußball bin und vielleicht sogar schon aus meinen Jugendmannschaften, dass es da immer eine bunte Mischung aus Leuten gibt, die wunderbar zusammenarbeiten, wo es einen Zusammenhalt gibt und die einem Ziel hinterherjagen. Und na klar, kann man das jetzt nicht vielleicht auf das generelle Leben ummünzen, weil man jagt ja wirklich als Mannschaft ein Ziel hinterher und da ist man vielleicht eher bereit, noch auf sich unterzuordnen. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt ist, zu sehen, dass wenn man ein Ziel verfolgt und das erreichen möchte, dass man dann egal wie und egal wer und egal was für Möglichkeiten, dass man da zusammenhalten kann und dass man einfach viel erreichen kann und dass es einfach keinen Unterschied macht, welche Hautfarbe man hat oder man besser ist oder schlechter ist als der andere oder keine Ahnung, was es noch für Unterschiede gibt. Und ich glaube, da kann der Sport ein gutes Beispiel sein.
Sind gesellschaftliche Debatten wie jetzt auch diese auch bei euch in der Kabine oder auf dem Fußballplatz ein Thema, wo man sagt, da spricht man drüber oder ordnet man quasi zu dem großen Ziel diese Dinge dann unter?
Nein, da sprechen wir drüber. Also das ist Thema in der Kabine. Wir haben ja, wie ich gerade schon gesagt habe, selbst auch dunkelhäutige Spieler und Spieler verschiedenster Religionen und deswegen ist das natürlich bei uns ein Thema und das diskutieren wir auch echt leidenschaftlich und da sind wir auch immer wieder da, dass jeder für den anderen einsteht und dass wir dann auch zeigen, dass wir alle zusammengehören und dass es eben keinen Sinn macht, sich über andere zu stellen oder andere Leute unter andere zu stellen, sondern dass man mehr am meisten erreichen kann, wenn man alle Menschen gleich sieht. Und wie gesagt, da diskutieren wir wirklich auch viel darüber und das ist auch gut so. Ich glaube, es muss immer Thema bleiben und es muss immer diskutiert werden darüber, weil dann gerät es nicht aus den Köpfen und dann dann holt man sich das immer wieder in den Kopf, wie wichtig das ist, das immer wieder anzusprechen. Weil ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man mitnehmen muss, dass man nicht immer nur darüber sprechen sollte, wenn was passiert, sondern generell das Thema immer wieder hochhalten sollte.
Lass uns kurz über den Restart bei euch in der dritten Liga aussprechen. Wie fühlen sich die Geisterspiele denn für dich als Fußballprofi auch an?
Ja, schwierig. Also ich meine, ich bin schon lange über den Punkt hinweg, dass ich da jetzt meckere, weil es macht ja auch gar keinen Sinn mehr. Wir haben jetzt die Bedingungen, wie wir sie haben und wir haben es auch gut angenommen und akzeptiert, aber es ist natürlich nicht der Fußball, mit dem wir das Spiel geliebt haben oder so, wie wir aufgewachsen sind und warum wir das Spiel lieben. Ne? Da gehören die Fans natürlich zu einem riesigen Anteil dazu und die sind jetzt nicht dabei. Und das schadet natürlich dem gesamten Fußball. Und das ist jetzt halt so eine Art Notbesetzung des Fußballs und dessen sind wir uns bewusst. Und wir wollen auch nicht, dass die Fans auch nur einen Moment länger nicht dabei sind, als es sein muss. Aber im Moment ist es halt so, dass es nicht anders geht. Und deswegen habe ich gerade schon gesagt, versuchen wir jetzt nicht zu viel daran rumzumeckern, sondern uns mit den Bedingungen anzufreunden und das Beste draus zu machen. Und bisher gelingt das gar nicht mal so schlecht.
Lass mich da trotzdem an der Stelle nochmal kurz nachbohren. Wenn du jetzt die freie Entscheidungsgewalt hättest und die aussuchen könntest, Spielbetrieb ja oder nein, wie hättest du entschieden?
Ich glaube, ich war von Anfang an der Ansicht, dass ich finde, dass ein Wettbewerb zu Ende gespielt werden sollte, wenn es unter den Voraussetzungen, die es gab, möglich ist, dass ohne Beeinträchtigung der Menschen, die Tests und andere Sachen wichtiger oder mehr brauchen als wir, wenn das geregelt sein kann, dann war ich dafür, weiterzuspielen, weil ja, wir hatten so eine Situation eben noch nie und es ist so schwierig, so eine Saison einfach abzubrechen und es waren so viele Unwägbarkeiten auf die Vereine zu, dass es wirklich schwierig ist, wie verfährst du mit den Aufsteigern, wie verfährst du mit den Absteigern und das dann im März so einfach abzubrechen, da war ich kein Freund davon und ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir es jetzt gemacht haben, weil es auch sich bewährt hat, weil es einfach gut funktioniert, das Konzept. Es gab also jetzt vor allen Dingen in unserer Liga bisher noch kaum Probleme, was das angeht. Ich hoffe, das bleibt so. Man kann es natürlich nie wissen. Aber dementsprechend war ich davor ein Fan vom Weiterspielen und bin es jetzt immer noch.
Wie gehst du dann auch mit kritischen Stimmen um, insbesondere auch aus anderen Sportarten? Da gibt es ja einige Top-Sportler, zum Beispiel aus dem Bereich der Leichtathletik, die so ein bisschen die Ausnahmestellung des Fußballs da bemängeln.
Ja, verstehe ich total. Also wir haben uns in unserem Podcast auch da, also wir haben uns heiß geredet, wir haben uns wirklich, haben uns teilweise sehr scharf, sind uns sehr scharf angegangen, alles auf einem konstruktiven Niveau oder auf einem guten Niveau, aber es spaltet natürlich die Leute. Aber eins ist wichtig, der Fußball hat für mich nie gesagt, und ich habe es zumindest nie gehört, dass andere Sportarten nicht starten dürfen oder dass nur der Fußball starten darf. Der Fußball hat eben eine Lobby in Deutschland, weil es eben, möchte ich mal sagen, die beliebteste Sportart aktuell ist und hat eben versucht, im Bereich der möglichen Sachen ein Konzept zu erstellen, wie der Weiter- oder die Weiterführung des Spielbetriebs fortzuführen ist. Und die Politik hat zugestimmt. Und dementsprechend kann ich vollkommen verstehen, dass andere Sportarten da schimpfen. Und da bin ich auch wirklich empathisch genug, mich da rein zu versetzen und weiß, dass wir da privilegiert sind. Aber wie gesagt, der Fußball hat nicht dafür gesorgt, dass andere Sportarten nicht auch starten dürfen. Und deswegen ja, kann ich da mitfühlen, aber sehe das im Endeffekt nicht ganz so kritisch, wenn jetzt andere sagen, nur der Fußball hat da die Einzelmacht gehabt.
Es gibt ja jetzt durchaus auch andere Sportarten, wo der Trainingsbetrieb auch wieder erlaubt wurde oder wie das Finalturnier in München der Basketballer ja auch mit dem richtigen Konzept auch wieder gespielt werden kann unter ähnlichen Voraussetzungen, so wie jetzt bei euch dann halt ohne Zuschauer. Hast
Ja, ist sicherlich das Hygienekonzept ist beispielgebend, denke ich. Ich denke, da werden auch andere Länder, andere Sportarten und ganz viele Leute sich daran anpassen, weil das einfach sehr, sehr gut ist. Das ja, nimmt fast alle Voraussetzungen oder alle Umstände, die es gibt, behandelt es. Und ja, es ist ja auch wirklich nicht so, also, ne, wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, jetzt wieder ein Leben im Lockdown zu führen. Ne? Das muss ich natürlich auch sagen. Also ich darf laut das Hygienekonzept und wir halten uns natürlich da extrem dran, weil wir darauf angewiesen sind, quasi keinen sehen, keine Nachbarn, keinen Besuch empfangen. Ich muss quasi nur zu Hause sein. Meine Frau muss die Einkäufe erledigen und auch das nur so kurz wie möglich. Also es ist auch kein Zuckerschlecken. Ne? Ich bin vom normalen Leben so weit entfernt wie noch alle Leute Ende März und im April. Und das ist jetzt nicht schön, aber ich nehme eben dieses Opfer auch auf, um meinen Beruf ausführen zu können, weil wir das halt auch extremst vermisst haben und froh sind, wieder auf dem Platz sein zu dürfen. Und deswegen, ja, denke ich, dass jetzt viele Sportarten so langsam, aber sicher auch nachziehen werden, weil die Infiziertenanzahl eben auch runtergeht. Und ich denke, dass es dann jetzt auch wieder mit allen Sportarten nahezu starten kann.
Also deine Frau hat noch nicht gemeckert, dass sie ständig alleine einkaufen muss.
Doch, doch, die hat auch gemeckert. Also, das ist natürlich auch viel mit zwei Kindern jetzt, die auch immer noch nicht in der Kita waren, seit Monaten, wie viele andere Kinder auch. Das ist natürlich eine harte Belastung auch für uns als Familie gewesen. Haben extrem viel Zeit zusammen verbracht, was davor natürlich nicht immer der Fall war. Was sehr, sehr schön war. Aber es war eben auch eine sehr anstrengende Zeit.
Als Vater von zwei Kindern, die auch noch nicht so alt sind, kann ich das aus erster Hand und auch aus eigener Erfahrung gut nachvollziehen. Du hast jetzt deine Familie auch angesprochen. Hat man als Spieler auf dem Platz im Training, wo es ja auch dann mit Körperkontakt wieder zur Sache geht, vielleicht auch so ein bisschen Angst vor einer Infektion oder um eine Ansteckung? Der Familie, dass man sich Sorgen um die Gesundheit macht.
Ja, ich glaube, dass es da wie bei allen Themen verschiedene Typen gibt, ne? Es gibt Typen, die hatten mehr Angst, sich anzustecken, und es gibt Typen, die sind da weniger ängstlich rangegangen. Und ich bin eher ein Typ zweiterer Art. Also ich habe auch sowieso jetzt vor Erkältungskrankheiten und anderen Sachen, ich bin da immer vom Kopf her, ich denke da immer, da spielt auch der Kopf mit. Versuche immer, mich natürlich gut zu ernähren und alles zu tun, dass ich sowas nicht mitbekomme. Aber es ist natürlich jetzt vor allen Dingen bei der Covid-Infektion so, dass die natürlich relativ leicht übertragbar ist, wo man sich natürlich trotzdem Gedanken gemacht hat. Klar, vor den ersten Tests, ich meine, mittlerweile sind wir ja Veteranen getestet werden, weil es jetzt schon, glaube ich, die 9. Testreihe war oder so, die wir jetzt durchhaben. Aber
Wie
am
oft werden
Anfang,
die getestet?
wir werden zweimal die Woche getestet, immer Anfang und Ende der Woche, quasi vor jedem Spiel.
Okay.
Also es können nur die Leute im Kader sein, natürlich, die negativ sind. Und bisher haben wir keinen positiven Fall gehabt, zum Glück, toi, toi, toi. Ich hoffe, das bleibt so. Und dementsprechend, ja, es gibt natürlich Spieler, die ein bisschen mehr Angst gehabt haben als andere. Aber ich denke, das ist normal, das ist menschlich, das ist ein Querschnitt der Gesellschaft, das ist klar. Und dementsprechend hatte ich aber niemals Angst und ich hätte jetzt auch keine Angst, wenn es jetzt jemand von uns bekommen würde, dass ich mich da, glaube ich, angesteckt habe. Weil das, wie gesagt, wir trainieren zwar in Zweikämpfen zusammen, aber es ist ja so, dass die Gefahr draußen deutlich, deutlich geringer ist. Und ich glaube, es wurde auch ein bisschen teilweise überschätzt, wie groß die Wahrscheinlichkeit sich im Zweikampf anzustecken, weil ganz viele Zweikämpfe enden natürlich in einer Millisekunde Körperkontakt und gehen dann sofort wieder auseinander. Und dementsprechend glaube ich, dass da draußen die Wahrscheinlichkeit gar nicht so hoch ist. Und wie gesagt, wir müssen alle im Lockdown leben und dementsprechend gehe ich davon aus, dass das Risiko, sich anzustecken, doch ein bisschen geringer ist jetzt als sogar beim Otto-Normalbürger.
Jetzt gab es ja auch Profisportler, insbesondere Fußballer, Hertha BSC Berlin, Salomon Kalou, ja auch Spieler, auch wenn es ein paar Wochen zurückliegt schon, die das alles so ein bisschen laxer und freier interpretiert haben. Von Hannover 96 wurden ja jüngst auch 5 Spieler freigestellt für das kommende Spiel und vom Training suspendiert, weil man sich nicht an die Corona-Regeln gehalten hat. Findest du das okay oder ist das deiner Meinung nach in der Debatte auch übertrieben?
Nein, ich finde das total richtig, dass das so thematisiert wurde, weil das eben, ja, das war ein absoluter Bärendienst, den uns da zum Beispiel Salomon Kalou geleistet hat, bevor es losging. Und ich meine, im Nachhinein kann man auch sagen, da konnte man noch froh sein, dass es war, bevor es losging. Obwohl es hätte am liebsten gar nicht passieren dürfen. Und da sieht man halt, ich meine, wir Drittligaspieler zum Beispiel sind natürlich noch mal viel mehr darauf angewiesen, dass es weitergeht als die Erstligaspieler. Ne? Also die hätten auch bis zur neuen Saison gut durchhalten können, was das Gehalt angeht. Aber in der dritten Liga sieht die Sache natürlich ein bisschen anders aus. Wir waren in Kurzarbeit als einzige der ersten 3 Profiligen. Und da war es natürlich auch irgendwann dann ein finanzielles Thema. Wir als dritte Liga können uns, glaube ich, am wenigsten erlauben, solche Aktionen zu bringen. Und deswegen hoffe ich auch, dass es nicht passieren wird mehr. Und wie gesagt, solche Aktionen, ja, die müssen einfach nicht sein, weil es einfach unnötig ist. Wie du selbst gesagt hast, der Fußball hat sich entschlossen, als Erster davor zu preschen. Und viele Leute haben ewige Nächte durchgearbeitet, um dieses Konzept zu erstellen. Nicht um dann von irgendeinem, der das nicht ernst genommen hat oder der das nicht respektiert hat, dass Leute da so viel Arbeit reingesteckt haben, um das wieder einzureißen. Und das ist einfach traurig und ich habe mich darüber auch tierisch geärgert.
Ja, das ist ja im richtigen Leben auch so. Wir arbeiten gerade an einem Betriebskonzept für die Freibadöffnung und da sollte am Ende ja auch nicht der bestraft werden, der sich dann an die Regeln hält, nur weil vielleicht 1-2 Personen dabei sind, die sagen, damit kann ich nichts anfangen. Ne?
Genau, so sehe ich das auch.
Lass uns noch einen Moment zusammen beim Sport bleiben. Da läuft es für euch ja ganz passabel im Moment. Gestern, so kurz vor Kaber, dann noch den Ausgleich bekommen. Trotz fehlender Corona-bedingter Fanunterstützung habt ihr 3 Siege, 1 Niederlage, jetzt aktuell gegen den Spitzenreiter Duisburgen unentschieden erreicht und seid im Grunde ja auch in Tuchfühlung oder auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. Was ist deiner Meinung nach noch drin?
Ja, wir sind genau da, wo wir sein wollten. Wir sind in dieser Traube von Mannschaften, die sich berechtigte Hoffnung machen kann, oben reinzustechen, aber es ist eben noch ein extrem weiter Weg, ne? Und damit meine ich jetzt, da sind noch 6 Spiele zu spielen und das wird natürlich alles nicht einfacher. Ne? Also wir haben jetzt 2 englische Wochen hinter uns. Das ist körperlich schon absolut am Rande des Zumutbaren. Und das wussten wir aber davor. Wir haben uns versucht, so gut es geht, darauf vorzubereiten. Die Zeit im Mannschaftstraining war natürlich begrenzt. Aber Wir sehen das eher als Challenge jetzt sozusagen und sagen, hey, wir versuchen da einfach das Maximalste aus unserem Körper rauszuholen und jeder muss natürlich auch selbst das Maximalste versuchen, um sich zu regenerieren zum nächsten Spiel. Und ich hoffe einfach, dass wir so lang wie möglich oben dabei bleiben und uns vielleicht im entscheidenden Spieltag nach vorn setzen können. Das muss auch noch nicht jetzt sein, das ist in Ordnung. Wie gesagt, da wird es noch einige Platzierungswechsel geben an der oberen Tabellenhälfte. Und das ist in Ordnung. Wichtig ist, dass wir immer dabei bleiben. Und dann am Ende wird sich entscheiden, wer am fittesten ist, wer am meisten wechseln kann und wer den größten Kader hat und wer das auch geschickt macht mit den Wechseln und mit den Rotationen. Und dann hoffe ich, dass wir da noch dabei sind.
Ich will an der Stelle auch noch ein Zitat von Florian Pick vom 1. FC Kaiserslautern aufgreifen. Der hat dem SWR nämlich gesagt, ich zitiere, ich finde, als Fußballer ist es das Geilste, wenn du alle 3 Tage spielst. Man trainiert nicht viel, man regeneriert viel, man schläft viel. Für mich persönlich ist das ein Geschenk. Also der Florian Pick hat da offensichtlich nichts gegen die englischen Wochen.
Ja, nee, das ist auch in Ordnung so. Also ich finde es auch cool, dass man immer wieder spielt, aber es ist natürlich nicht der Rhythmus, den wir gewohnt sind, ne? Und vor allen Dingen nicht ohne eine angemessene Vorbereitung. Und das merkt man halt trotzdem schon. Aber er hat schon recht. Aber er ist, glaube ich, wenn ich richtig weiß, noch Single. Also der hat sich auch nicht noch um eine Familie zu kümmern zu Hause. Ne? Der kann schlafen, wann er will. Und der kann machen, was er möchte. So dementsprechend glaube ich das auch. Und so geht es auch vielen in unserer Mannschaft. Da muss man auch ehrlich sein. Das ist auch super so. Also die Jungs wollen kicken und was gibt Schöneres als immer zu kicken? Aber na klar, es geht natürlich jetzt um viel mittlerweile und dementsprechend will man natürlich auch immer sein Maximalstes auf den Platz bringen. Und ja, da sind auch die Trainer einfach gefragt, da gut reinzuhorchen in die Jungs und zu wissen, wann muss man mal einen vielleicht ein Spiel draußen lassen, damit er wieder Kraft tankt fürs nächste Spiel. Und aber generell stimme ich ihm da schon zu. Viel spielen ist schön.
Hilft da deiner Meinung nach die erhöhte Anzahl von Auswechselspielern?
Ja, ich glaube, dass das ein Segen für die Trainer ist. Also da 5 Leute zu wechseln, ist schon ein Riesenvorteil. Da kann man ordentlich was machen. Und da muss man auch nicht zu viel taktieren mit den Wechseln, weil man weiß, man hat nochmal 2 mehr im Köcher hinten raus. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich glaube, es wäre noch besser gewesen, wenn wir die Erstliga- und Zweitliga-Variante angenommen hätten und 20 Mann hätten mitnehmen können in den Kader. Ich glaube, es würde die Varianten für die Trainer nochmal erhöhen, nochmal 2 Spieler mehr mitnehmen zu können. Aber warum das nicht so passiert ist bei uns, kann ich gar nicht so genau sagen. Aber ich hätte es ganz gut gefunden.
Okay. Lass uns so vom Fußball einen Schwenk wieder auf die Seite machen und uns auch über dich nochmal unterhalten. Du hast im vergangenen Jahr recht deutlich zu den Wahlerfolgen der AfD-Position bezogen und dich auch zum Thema rechte Gewalt jetzt gerade in deiner Heimat auch geäußert. Das macht in der Form sicher nicht jeder Fußballprofi. Warum war es dir da wichtig, auch Stellung zu beziehen?
Ja, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Sportler unsere Reichweite auch nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass das einfach nicht okay ist, was da teilweise abläuft. Und dass dagegen vorgegangen werden muss und dass die Leute auch Stellung beziehen und ihre Meinung kundtun und diesem Einhalt gebieten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und da bin ich jetzt echt froh, dass die AfD jetzt mittlerweile durch die ganze Corona-Geschichte auch ein bisschen an Kraft verloren hat. Und ich hoffe, dass es nie wieder hochkommt. Und dass sie nie wieder auf die Wahlerfolge zurückgreifen können, diese in der jüngsten Vergangenheit hatten. Aber ich glaube, dass es immer noch so ist, dass es viele Unzufriedene gibt, auch in Deutschland, die mit verschiedensten Sachen nicht einverstanden sind und die dann die AfD natürlich aufgefangen hat, alle so ein bisschen. Und da muss man jetzt eben eine gute Politik betreiben in der Zeit, wo immer noch viele Leute auch mit der Situation um die Pandemie natürlich sehr beschäftigt sind und auch sehr hart getroffen wurden teilweise. Und da glaube ich jetzt, dass es extremst wichtig ist, die Leute aufzufangen und mit guten Programmen und mit guten Konjunkturprogrammen wieder mit ins Boot zu holen, um einfach sowas und so eine zweite Welle von AfD-Wählern zu verhindern.
Also da war das Ergebnis des Koalitionsausschusses von Anfang Juni ja sehr umfangreich mit 57 Maßnahmen und Hunderten von Milliarden, die jetzt da auch investiert werden wollen. Unter anderem, auch wenn deine Kinder ja da schon aus dem Gröbsten auch raus sind, 1 Milliarde für den Ausbau von Betreuungsplätzen. Kindererziehung, da will ich jetzt auch noch kurz drauf zu sprechen kommen. Ja. Was fällt am schwersten? Gerade vielleicht ja, auch in der jetzigen Situation.
Ich glaube, es fällt am schwersten, den Kindern jeden Tag so gerecht zu werden, wie sie es in der Kita haben. Ne? Also diese ganzen Sachen, die sie in der Kita lernen, auch das soziale Zusammensein mit anderen Kindern, sich da durchzusetzen und sich da auch mal zurückzunehmen, Rücksicht zu nehmen, dass das eben schwierig ist, wenn du Tag und Nacht nur in der Familie zusammen bist und den Kindern halt, die Kinder überhaupt zu schaffen, ist teilweise schwer gewesen am Anfang, wo man natürlich noch nicht so viel raus durfte und sollte. Noch schwerer als jetzt mittlerweile. Und ich lebe hier ein bisschen außerhalb von Würzburg auf dem Land. Hier ist es für uns noch einfacher, aber ich habe absolutes Mitgefühl mit den Leuten, die in der Stadt gewohnt haben und die teilweise in ihren Wohnungen eingesperrt waren mit den Kindern. Und da gab es sicherlich überall mal Situationen, wo der Haussegen mal ein bisschen schief hing, weil einfach alle am Rande der Belastbarkeit waren. Und deswegen, glaube ich, ist es auch wirklich Zeit, dass die Kinder und die kleinen Kinder wieder in den Kindergarten gehen und die Großen langsam wieder in die Schule gehen können. Weil ich glaube, spätestens jetzt, auch wenn Leute hier, meine Nachbarn, mir erzählen, wie es im Homeschooling ist, spätestens jetzt werden die Leute auch merken, wie wichtig diese ganzen Leute sind, Erzieher, Lehrer, Pflegekräfte natürlich dazu. Das wird jetzt einen größeren Aufschwung erfahren, hoffe ich. Bei mir hat es das in jedem Fall getan.
Hat die Politik da vielleicht auch die falschen Prioritäten gesetzt? Weil es gibt ja jetzt eine große Kinderstudie, die herausgefunden hat, auch gerade im internationalen Vergleich, dass Kinder unter 10 Jahren wesentlich weniger ansteckend sind.
Ja, ich glaube, dass es sehr schwierig ist, jetzt im Nachhinein zu sagen, hey, das war falsch und das war falsch. Ich glaube, dass es allgemein für die Politiker eine extrem schwierige Situation war, weil wir das eben vorher nie vergleichbar hatten. Und jetzt im Nachhinein zu sagen, ja, das war ja falsch und das hat man doch falsch gemacht und das hätte man noch wissen müssen. Ja, ich glaube, so einfach ist es nicht. Also das ist sehr schwierig und da möchte ich auch nicht der sein, der jetzt sagt, hey, die haben da alles falsch gemacht. Vielleicht hätte man die Studien von Anfang an auch in die Richtung lenken müssen, dass man viel mehr auch auf die Kinder achtet, weil man das dann hätte vielleicht schon ein bisschen eher starten hätte können, aber eben mit dem Wissen, wie wir es jetzt haben, dass Kinder vielleicht unter 10 Jahren nicht so die Verbreiter sind, wo man davor noch erwartet hatte. Wenn man das hätte eher rausgefunden, aber da hat man teilweise eher versucht rauszufinden, wie 2 Jogger, die aneinander vorbeilaufen im Windkanal, ob die sich anstecken können. Also da hat man das Geld auch wirklich in die wichtigeren Sachen stecken können als sowas zum Beispiel. Das hat mich geärgert, muss ich ehrlich sagen, weil ja, da haben Familien einfach unfassbare Kraftakte vollführen müssen, um zu überleben und darauf hätte man, glaube ich, ein bisschen eher eingehen müssen.
Ja, das sind wir dann am Ende auch nicht auseinander. Meine Große saß kürzlich vor der Tür und sagte, Papa, Corona ist scheiße.
Ja, das hat meine große Tochter ja auch mehr als einmal gesagt. Also das ist sicherlich sehr schwierig für die Kinder, das überhaupt nachzuvollziehen und das verstehen zu können. Und sogar in dem Sinne haben sie es noch wunderbar gemacht. Aber trotzdem gab es natürlich Momente, wo sie das auch nicht verstehen wollten und konnten.
Jetzt feierst du ja nächsten Monat auch Geburtstag. Corona-bedingt vermutlich ein bisschen anders als sonst und mit dann in Anführungszeichen dem biblischen Alter von 34 Jahren geht so die Fußballerkarriere ja irgendwann dann auch mal Richtung Ende. Wie sind deine Überlegungen? Wie geht's für dich weiter und wie sehen auch deine Pläne vielleicht schon auch für die Zeit nach der Karriere aus?
Ja, also du hast recht, das ist natürlich die Zielgerade meiner Karriere und da schaut man nicht noch nach Jahren, sondern dann guckt man immer von Jahr zu Jahr, wie es einem so geht. Bisher habe ich mich ganz gut durchgeschlagen, habe auch wenig Probleme, mein Knie macht mittlerweile ein bisschen Sorgen, aber ja, da müssen wir mal schauen, wie es auch jetzt durch die hart belastete Zeit geht. Generell habe ich mich, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Ich würde gerne im Fußball bleiben und habe ein Fußballmanagement-Studium abgeschlossen. habe verschiedene Weiterbildungen gemacht und habe mein BWL-Bachelorstudium auch kurz vorm Abschluss und habe mich da so versucht, extrem viel neben dem Fußball zu beschäftigen und meine Laufbahn nach der Laufbahn vorzubereiten. Und ja, würde wie gesagt gerne im Fußball bleiben und hoffe vielleicht, dass ich das bei den Kickers machen kann. Und da muss man jetzt schauen, wie wir verfahren und ob wir noch ein Jahr dranhängen oder nicht. Da sind wir noch nicht. Da gibt es jetzt aktuell auch echt wichtigere Sachen. Wir müssen da jetzt erstmal gucken, dass wir so viele Punkte wie möglich holen und dann können wir uns darüber unterhalten. Das ist gar kein Problem. Da bin ich auch recht entspannt.
Also Schuppi fällt nicht in ein Loch?
Nee, überhaupt nicht. Da muss sich keiner Sorgen machen. Da habe ich auch viel zu zeitig dafür angefangen und mich schon damit beschäftigt, um da jetzt irgendwie ratlos zu sein, wie ich da weitermachen soll. Also da braucht sich wirklich keiner Sorgen zu machen.
Deine Prognosen für die nächsten Wochen?
Also ich hoffe, dass wir, wie gesagt, bis Ende Juni, Anfang Juli noch tief im Aufstiegsrennen dabei sind und dann noch ein gehöriges Wort mitsprechen können. Aber von irgendwelchen Zusagen, das ist einfach unmöglich, weil, wie gesagt, die Belastung im Moment auch so hoch ist, dass man nicht abschätzen kann, gibt es noch Verletzungen vielleicht, die Mannschaften zurückwerfen oder wie kommt eine Mannschaft weiter damit klar mit der weiterhin hohen Belastung. Weil man darf ja nicht vergessen, im Zuge des Hygienekonzepts sind halt so gemeinschaftliche Regenerationsmaßnahmen wie Eistonnen und so sind eben nicht so cool im Moment. Also einfach verboten. Also können nicht 25 Mann hintereinander in eine Eistonne gehen. Also dementsprechend muss natürlich jeder gucken, wie er da am besten vorankommt und seine besten Möglichkeiten finden. Aber wie gesagt, ich hoffe einfach.
Ich gehe mal davon aus, die steht nicht in deinem Garten.
Nee, die steht nicht in meinem Garten, aber ein kleiner Pool steht im Garten, da werde ich mich wahrscheinlich auch die nächsten Tage öfter mal reinlegen. Da ist das Wasser entsprechend kalt und ja, also ich versuche auf jeden Fall alles und ich muss auch mehr machen mit meinem Alter als die jungen Kerle. Die regenerieren natürlich von Haus aus schon nochmal ein bisschen schneller als ich. Und aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir unseren Trend auch so weiter fortführen können und weiter viele Punkte holen und dann kommt der Rest am Ende von allein.
Sebastian, wir sind schon ziemlich durch und vor allen Dingen bleib gesund die nächsten Wochen. Herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst.
Ich danke. Vielen Dank. Mach's gut.